Ja, ich durfte ja die letzten, weiß nicht, 10 Tage meine Beine ein bisschen hochlegen. Ich hatte eine Knie-OP am Meniskus und genau, habe ich einigermaßen jetzt überstanden. Jetzt kann ich hier wieder stehen. Zwar noch nicht ganz so standfest wie sonst, aber es geht aufwärts. Ja, manche empfinden das ja als ein Vorrecht, die Beine mal hochlegen zu dürfen, nicht zur Arbeit gehen zu müssen, einfach zu Hause auszuruhen. Also mir fällt das schon eher schwer, weil ich eigentlich sehr aktiv bin und mich immer bewegen muss. Genau, aber trotzdem habe ich die Zeit auch für mich genutzt und habe gemerkt, dass es doch was hat, wenn man nicht so schlimm krank ist, sage ich mal. Ich hatte es auch schon mal anders, da lag ich mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Da hat man gar keine Zeit für irgendwas nachzudenken oder zu beten oder Bibel zu lesen. Genau, aber jetzt hatte ich sie und habe mir viele Gedanken gemacht über mein eigenes Leben. Ich habe Zeit gehabt, die Bibel nochmal anders zu lesen. Auch mal Zeit gehabt, was ich sonst gar nicht mache, auch mal Predigten zu hören, Vorträge zu bestimmten Themen. Und da habe mich einfach auch eine Predigt inspiriert, wo ich ja gedacht habe, Mensch, das ist nicht nur mein Thema, das könnte vielleicht auch unser Thema sein. Und da möchte ich einfach was weitergeben. Und interessant finde ich, Anita, du hast was aus Psalm 23 gelesen. Und ich habe gedacht, bevor ich was zu dem Thema Zweifel sage, hat das ja schon ein bisschen was Drückendes, Zweifel, möchte ich euch gerne den Psalm 23 lesen. Du hast einen Vers oder anderthalb gelesen. Und ich möchte einfach als Ermutigung vorab nochmal diesen Psalm lesen, weil ich gedacht habe, das ist wirklich sehr gut. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch pickedüstere Täler geht, kriege ich auch schon hin, genau, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab ist es, der mir Schutz und Trost gibt. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie einen Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und deine Liebe begleiten mich Tag für Tag. Und dann nochmal eine Verheißung: In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Ich finde das sehr ermutigende Worte und die einfach total wichtig sind, dass wir sie hören. Ja, und dann gibt es die Begebenheit, nachdem Jesus auferstanden ist. Und ich habe so gedacht, Mensch, was will man eigentlich mehr, Jesus als den Auferstandenen zu begegnen? Und das haben die Jünger erlebt. Und dann war die Situation in Matthäus 28 ganz am Ende, wo es dann heißt, in Vers 16 und 17, dass einige vor ihm niederfielen. Das war die eine Gruppe. Und die andere Gruppe war die, die gezweifelt haben. Bilden wir uns was ein? Kann das wirklich sein, dass das Jesus ist, den wir kennen, mit dem wir unterwegs waren? Oder ist das hier irgendwie alles Hokuspokus? Ich habe so gedacht, an dieser kleinen Begebenheit sehen wir einen Konflikt, der eigentlich so alt ist, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. Dass sich nämlich immer wieder Zweifel in unserem Glauben und in unsere Beziehung mit Jesus mit einmischen. Und Leute, das ist keine Nebensächlichkeit in unserem Glauben, sondern Zweifel ist ein ganz zentrales Thema, finde ich, in unserem Leben. Und wie ihr auch merkt aus eigener Erfahrung, aus dieser Nummer, kommen wir nicht einfach so locker raus. Das können wir nicht einfach so abschütteln und sagen, hallo, ich bin jetzt Christ, geheiligt in Jesus und so weiter, damit habe ich nichts mehr zu tun. Nein. Vielleicht hast du auch gedacht, ich musste an meinen Anfang denken, wo ich mich Ich möchte nicht sagen, wo ich mich für Jesus entschieden habe, sondern wo Gott sich für mich entschieden hat und ich das kapiert habe. Was da passiert ist, dass ich da durch Jesus Christus eine neue Beziehung zu ihm bekommen habe, wo ich gedacht habe, wow, ich darf an Gott glauben, der mich gemacht hat. Ich durfte das begreifen, dass es Gott gibt, durfte erleben, und das habe ich auch ausgesprochen, bis ins kleinste Detail nach meiner Erinnerung, dass ich meine Schuld vor jemandem ausgesprochen habe und er mir zugesprochen hat, dass Jesus all das genommen hat. Ich habe erlebt, wie er mich angenommen hat als sein Kind. Ich habe erlebt, wie er mir meine Schuld genommen hat und in mein Leben reingekommen ist. Und ich habe auch erlebt, wie manche Dinge, manchmal sehr langsam, aber ich mit ihm, gemeinsam mit ihm, Gott arbeitet immer mit uns zusammen, manche Dinge auf den Weg bringen durfte, wo Dinge heil geworden sind. Aber da kommt manchmal noch so ein anderer unangenehmer Typ dazu, der uns vielleicht immer wieder ärgern möchte, und das ist der Zweifel. Und es gibt Menschen, denen ist es nie leicht gefallen zu glauben. Die haben immer wieder Probleme damit, werden immer wieder mit Zweifeln, mit Unsicherheit geplagt. Das ist einfach so. Und manchmal empfinden wir das als absolut nervig, als auch unangenehm, dass wir Gott bitten, was soll das? Ich bin doch jetzt ein neuer Mensch geworden. Was sollen diese Zweifel? Nimm die doch weg. Und dann erfahren wir das auch, dass wir manchmal das erleben, dass wir so eine Phase haben in unserem Leben, wo das kein Thema ist, und dann kommen doch wieder irgendwie um die Ecke Zweifel, die uns anfechten, die uns runterziehen, die uns manches in Frage stellen lassen. Genau. Und ich habe gedacht, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du mit anderen darüber sprichst, dass du das aussprichst. Und dass du das weißt, dass du nicht der Einzige bist, der damit zu tun hat. Ich weiß, manchmal wollen wir dieses Thema vielleicht verdrängen, vielleicht auch aus einer geprägten Frömmigkeit heraus, die gesagt hat, hallo, das darf doch gar nicht sein, du bist doch Kind Gottes, ne? Kannst du doch keine Zweifel haben. Nein, es ist nicht gut, wenn wir das verstecken. Und es muss uns auch nicht peinlich sein, wenn uns Zweifel plagen. Und dann gibt es andere, die drücken dir dann vielleicht auch noch eins drauf, wie ich schon gesagt habe, die dann vielleicht so ankommen und sagen, hey, wenn du wirklich glaubst, ne, kennen wir das? Wenn du wirklich glaubst, ne, dann hast du auch keine Probleme mit Zweifel. Und wir kennen das auch auf anderen Ebenen. Wenn du wirklich glaubst, dann wird Gott dich heilen oder andere Dinge. Genau. Was ein Druck löst das aus? Also bei mir hat das immer Druck ausgelöst, wenn Leute mit ihrem Anspruch oder mit ihrer vermeintlichen Wahrheit mir was deutlich machen wollten und zu sagen, hey, wenn du das noch tust, dann passiert das. Und es hat sich bei mir zumindest so nicht gezeigt, nicht in allen Dingen. Und da gibt es ganz verschiedene Gründe, wenn es um Zweifel geht. Da gibt es zum Beispiel ganz offensichtliche Geschichten, die uns oder die den einen oder anderen einfach mehr oder weniger beschäftigen. Du siehst einfach dieses Wahnsinnsleid, was es gibt auf dieser Erde. So viel Ungerechtigkeit, so viele Dinge, die du absolut nicht einordnen kannst, wenn du dann an Gott denkst, der angeblich viel mächtiger ist als all das. Tausende von Kindern, die elendig krepieren vor Hunger. Oder junge Mädchen und Frauen, die zu Tausenden vergewaltigt werden. Menschen, die unschuldige Menschen, die Wahnsinnsleid durchmachen. Und du denkst, wenn es Gott gibt, dann müsste er doch was tun. Warum greift er eigentlich nicht ein? Oder du denkst, boah, du hast das Vorrecht, dass es dir total gut geht. Hast eine Familie mit gesunden Kindern. Womit hast du das eigentlich verdient? Und dann andere, die gefesselt sind am Rollstuhl oder gefesselt sind an irgendeiner Krankheit. Und, keine Ahnung, kommst einfach nicht klar damit. Und wo du dann auch erlebst, wo Gott auch jemanden belässt in seinem Leid und er nicht geheilt wird. Oder ein Kind wird mitten aus dem Leben gerissen und in anderen Familien läuft es und die Familie ist fröhlich und wir haben es ja auch schon erlebt. Ich muss immer wieder an Lissi und Jan Hein denken, die ihren Sohn verloren haben, mit 18 Jahren, glaube ich, war, ne? Genau. Oder ich muss auch immer wieder an diese Joggerin denken, das ist aus Evelins Gegend, da im Schwarzwald, die am helllichten Tag von so einem Idioten vergewaltigt wird und umgebracht wird. Das ist doch verrückt, oder? Wie kommt ihr damit klar? Kommen da nicht bei euch auch Fragen auf? Ich meine, das sind so offensichtliche Gründe, warum wir zweifeln können. Oder du hast vielleicht auch viele Fragen an die Bibel, wo du denkst, stimmt das alles, was da drin steht? Klingt das nicht alles zu wundersam, ja, zu märchenhaft, mit den Wundern, die alle passiert sein sollen, mit den Heilungen, die da passiert sind, mit der Auferstehung? Ich meine, wenn Jesus derselbe ist, warum sehen wir dann nicht so viele Wunder wie damals? Oder die Geschichten, wo es um die Ewigkeit geht, wo uns so ein Bild gemalt wird, so ein Traumbild schon von dem Himmel, was dann sein wird. Und das andere, das Gegenstück mit der Hölle, ist das ein Bild nur aus dem finsteren Mittelalter? Manchmal denken wir, sind das alles nur Märchen oder kann das stimmen? Oder ich überlege auch manchmal, wenn du denkst, wow, in der Bibel steht ja an einer Stelle, dass wenn jemand ein Kind Gottes wird, dann ist er sowas wie ein neuer Mensch geworden, eine neue Schöpfung. Manche drücken es sogar aus, und siehe, es ist alles neu geworden. Also das ist eine falsche Übersetzung, damit konnte ich auch nie um. Alles wird ja nicht neu, wenn ich Jesus kennenlerne. Aber diese neue Schöpfung, diese neue Kreatur, das müsst ihr euch mal vorstellen. Stimmt das? Seid ihr alle, die ihr Jesus Christus in euer Leben aufgenommen habt, wirklich alle so neu? Manchmal kommt es mir schon vor, dass der Unterschied zwischen denen, die sich zu Jesus halten und denen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen, manchmal ganz schön mickrig ist. Da denke ich, boah, da könnte schon noch mehr passieren, da könnte schon noch mehr kommen. Warum sind wir da nicht so viel anders, wenn wir wirklich neu geworden sind, wie die, die nicht an Jesus glauben? Oder eine andere Art von Zweifeln, die vielleicht auch manchmal hochkommen können, ist das alles mit dem Christsein vielleicht nur so eine Gehirnwäsche? Ja? Vielleicht ist es bei manchem auch so. Keine Ahnung. Dass das alles nur Psychologie ist. Da redest du dir vielleicht seit Jahren, seit Jahrzehnten Dinge ein über Gott und die Welt und den Glauben und so weiter und das Christsein. Und darum funktioniert es ja auch bis zum gewissen Grad. Sind dir schon mal solche Zweifel untergekommen? Stimmt das alles? Oder bilde ich mir was ein? Oder ist das so, wie manche Philosophen ja sagen, ja, jeder braucht ja irgendwie so einen religiösen Halt. Und wir haben das eben für sowas uns entschieden. Diese Zweifel kommen bei uns Christen vor und nicht selten. Und die bringen uns durcheinander. Und manchmal machen uns auch solche Art von Zweifel richtig Angst. Vielleicht sogar so weit, dass wir Angst haben, dass wir vielleicht sogar den Glauben verlieren deswegen. Im Judasbrief steht ein Vers, sind ja sowieso nur Verse, keine Kapitel, ist ja ein ganz kleiner Brief, der sagt, dass wir uns um die kümmern sollen oder uns über die erbarmen sollen, die zweifeln. Mit denen sollen wir darüber reden. Die sollen wir versuchen, da rauszuholen. Und dann steht noch etwas dort, dass Gott uns bewahren wird vor dem Straucheln. Das heißt doch, also einmal ich brauche mich nicht zu schämen und es als peinlich empfinden, wenn ich mit Zweifeln zu tun habe und damit zu kämpfen habe, weil Gott ist barmherzig mit Zweiflern. Und dann steht hier, dass ich in meinen Zweifeln keine Angst haben muss, meinen Glauben zu verlieren, weil letztlich Gott und nicht mein Glaube, letztlich ist es Gott, nicht mein Glaube, der mich bewahrt vor dem Straucheln. Oder wie wir das auch im Psalm 23 ja gelesen hat, Gott ist es. Gott ist der, der mich zum Ziel führt. Gott ist der, der mir verheißen hat, dass er mich in diese Ewigkeit bringen wird. Und dafür können wir total dankbar sein. Und dafür dürfen und wollen wir Gott auch nachher wirklich die Ehre geben. Das ist das eine. Wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, dass Zweifeln absolut menschlich ist. Da musst du dir keinen Kopf drum machen. Ich will das mal in Anführungszeichen setzen. Zweifeln ist das Vorrecht von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die mit Jesus leben. Und wir wissen, dass mit Zweifeln nicht nur wir als Christen zu tun haben, sondern es gibt auch andere Menschen, die mit Gott gar nichts am Hut haben, die sogar Gott ablehnen und ihn wegerklären, die nur an das glauben, was sie sehen und was sie erklären können. Atheisten haben auch ein Problem mit Zweifeln. Ein Christ, der mit Gott lebt, hat manchmal Zweifel daran, ob es Gott gibt, und ein Ungläubiger, ein Atheist, der Gott wegerklärt, der hat manchmal Zweifel daran, ob es Gott nicht doch gibt. Und er denkt vielleicht manchmal schon, in manchen Phasen, boah, kann es doch sein, dass es ihn gibt? Dass es doch Wirklichkeit ist? Ist er doch Realität? Und so kommt es drauf an. Ist der Glaube sowas wie eine Seifenblase, die zerplatzt? Ja? Oder ist es mehr? Oder ist der Glaube doch eher etwas, was mit einer absoluten Hoffnung gefüllt ist? Der deutsche Papst, Herr Ratzinger, hat mal gesagt, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Finde ich einen total guten Satz. Ich lese das nochmal. Wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Und das stimmt. Und ich habe gedacht, bei all den Zweifeln, was ist es denn dann noch? Warum glauben wir denn dann noch? Warum halten wir denn immer noch daran fest, wenn uns manchmal so viele Fragen kommen, so viele Dinge, die uns davon wegbringen wollen? Ich habe so gedacht, neben dem, was wir so sehen oder was du siehst, gibt es auch noch viele andere unsichtbare Dinge, die du gar nicht sehen kannst, aber die es doch gibt, die doch wirklich da sind. Die du zwar nicht anfassen kannst, aber die trotzdem 100% Realität sind. Und wir wissen, dass zum Beispiel Begriffe wie Liebe, wie Hoffnung solche Dinge sind. Dann fragen wir uns vielleicht, warum lieben wir uns? Und warum geben manche sogar ihr Leben dran für andere? Das kann man nicht einfach so erklären. Das ist auch nicht einfach nur Chemie, das ist mehr. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Oder wie gesagt, der Begriff Hoffnung. Worauf hoffen wir, wenn alles wirklich nur Zufall wäre? Wenn alles sinnlos und ziellos wäre, dann hätten wir keine Hoffnung. Warum hoffen wir dann? Oder wenn meine Lebenseinstellung wirklich die ist, dass ich glaube, dass das alles nur zufällig entstanden ist und der Mensch nur so ein Ding aus Kohlenstoff und Wasserstoff besteht, der ein paar Jahre auf dieser Erde rumläuft und sich dann wieder in seine Bestandteile auflöst. Leute, wo ist dann Hoffnung? Und jeder Mensch, ob er Christ ist oder nicht Christ ist, lebt doch irgendwo auch von Hoffnung. Jeder Mensch lebt davon. Wenn das Leben nur Zufall wäre, dann kann es keinen Sinn geben. Warum, wenn das so ist, fragt der Mensch denn nach Sinn? Jemand hat mal gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es so etwas wie Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Und wir könnten von unserer Seite als Christen noch was anderes sagen. Wir könnten sagen, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass wir nach Gott fragen, dass der Mensch nach Gott fragt. Diese und viele andere Sachen bringen mich persönlich dahin zu glauben. Und dabei hat der Glaube mehr Power und ja, wirklich mehr Kraft zu bieten, mehr Tragkraft als der Zweifel. Vielleicht kennen einige das Buch von John Ortberg, Glaube und Zweifel. Da sagt er, der Zweifel verhält sich zum Glauben wie die Dunkelheit zum Licht oder wie die Krankheit zur Gesundheit. Es ist das Fehlen von etwas. Also eine Krankheit ist das Fehlen von Gesundheit, aber Gesundheit ist viel, viel mehr als das Fehlen von Krankheit. Dunkelheit ist das Fehlen von Licht, aber Licht ist viel mehr als das Fehlen von Dunkelheit. Zweifel ist das Fehlen von Glauben, aber Glauben ist viel, viel mehr als das Fehlen von Zweifeln. Also es gibt so etwas wie einen ehrlichen Zweifel, wie einen berechtigten Zweifel, der durch die harten Lebensumstände kommt, die uns begegnen. Da wollen wir glauben, aber es fällt uns manchmal total schwer im Blick auf das, was wir so sehen, auf den Blick hin, was wir erleben, was auf uns einprasselt. Und da muss ich an die Geschichte aus Markus 9 denken, wo es um den Vater und seinen besessenen Sohn geht. Die Jünger, die waren nicht imstande, den besessenen Sohn zu heilen oder dem Vater eben zu helfen. Und als Jesus kam, sagte der Vater zu Jesus, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und Jesus hat gesagt, wenn ich kann? Dem Glaubenden, sagt er, ist alles möglich. Und dann sagt der Vater ganz ehrlich, ich glaube ja, aber hilf auch meinem Unglauben. Das ist ehrlicher Zweifel. Und da denke ich sogar manchmal, so ein ehrlicher Zweifel, ehrliche Zweifel dienen uns sogar, dass sie uns im Glauben letztlich dann auch stärken. Aber es gibt dann auch sowas wie einen unehrlichen Zweifel. Der geht schon stark in die Richtung, dass jemand sich entschieden hat, der das schon in seinem Leben wirklich fest zementiert hat, Gott anzuzweifeln und der gar nicht glauben will. Dem könntest du begegnen, mit dem könntest du, oder dem könntest du sagen, Mensch, ich beantworte dir all deine Fragen, die du hast. Und willst ihn dann vielleicht fragen, Mensch, wenn ich alle deine Fragen, die du hast, ob intellektuell oder nicht, würdest du dann Jesus nachfolgen? Nee, das habe ich nicht vor. Der hat sich innerlich entschieden, kein Christ zu werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch noch den, der eigentlich Christ ist und sowas wie ein gläubiger Zweifler ist. Der ist vielleicht auch nicht gerade hilfreich und da möchte ich mal ein paar Verse lesen aus dem Jakobusbrief. Das hat eigentlich nichts mit ehrlichen Zweifeln zu tun. Aus Jakobus 1, ab Vers 5. Da heißt es, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin- und hergerissen. Und wisst ihr, in einer anderen Übersetzung steht, dass so ein Mensch ein wankelmütiger Mensch ist. Also einer, der, und das Griechische drückt das total gut aus, da sind zwei Seelen in diesem Menschen drin, die Psychos, zwei Menschen, zwei Sinne sozusagen. Das ist einer, der einerseits betet, ja, und auf der anderen Seite hat er eigentlich schon innerlich beschlossen, ach, hilft ja doch nichts. Aber er betet. Er betet zu Gott und glaubt gar nicht daran, dass Gott überhaupt irgendetwas machen kann. Ja? Und er hat das schon innerlich beschlossen. Kennt das jemand unter uns? Du betest und denkst im Innern, ja, was bringt's? Hat doch eh keinen Wert. So ein Mensch ignoriert eigentlich das, was Gott zugesprochen hat. So ein Mensch will vielleicht auch nicht mehr ernst nehmen, was Gott eigentlich versprochen hat. Das ist aber jetzt kein ehrlicher Zweifel, sondern das ist eigentlich ein unehrlicher Zweifel. Es wäre vielleicht mal ganz gut, wirklich darüber nicht nur nachzudenken weiter, sondern vielleicht auch in diesem Gottesdienst mal zu hören, wie geht es euch damit? Ich möchte jetzt gar nicht die Frage stellen, wer von euch hat alles mit Zweifeln zu kämpfen und hebt mal die Hand. Ich glaube, dass es genug Leute sind, die immer wieder damit konfrontiert werden. Aber doch mal zu hören, was ist denn eure Strategie oder was sind eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt damit? Was hat euch geholfen, aus so einem Zweifel rauszukommen? Und vielleicht seid ihr so mutig, nachher in der Lobpreiszeit nach vorne zu kommen und ja, dass du davon erzählst. Oder aber auch die andere Seite, wo du sagst, wow, ich habe totale Zweifel, im Moment komme ich einfach da aus diesem Loch nicht raus. Dann hab doch auch den Mut, das einfach zu sagen und wir beten für dich. Und wir wollen dir den Rücken stärken, dass du da rauskommst und dass Gott dir darin begegnet. Was mich betrifft, habe ich früher gedacht, dass ich nur, was weiß ich, eine Erfahrung von Jesus weitergeben darf, vor Leuten dann zu stehen oder auch zu predigen, wenn ich selber auch an alles glaube oder wenn ich das selber wirklich nur ganz klar so lebe, wie Gott sich das vorstellt und ohne Zweifel. Und dann ist mir irgendwann auch deutlich geworden, dass es ja nicht meine Überzeugungskraft ist, sage ich mal, oder auch nicht, wie vorbildlich ich jetzt in allem bin, was ich den Leuten vorlebe, dass ich dadurch die Leute zum Glauben bringe, sondern dass Jesus gesagt hat, hey, ich bin es, der die Leute frei macht. Es ist meine Wahrheit, die Menschen frei macht. Und dann ist es egal, ob du gerade mit Zweifeln Probleme hast oder nicht. Erinnert ihr euch an diese Geschichte in Matthäus 28, wo diese beiden Gruppen da vor Jesus stehen, die einen knien nieder vor Jesus und die anderen drücken ihren Zweifel aus? Ja, und zu beiden Gruppen hat er gesagt, geht hin in alle Welt. Warum? Weil er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Er hat nicht gesagt, ihr Zweifler, ihr müsst jetzt erstmal noch ein paar Strafrunden drehen, bis ihr soweit seid, bis ich euch überhaupt gebrauchen kann. Nein, er sagt das zu beiden Gruppen, die Zweifel haben und die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, will ich gar nicht so sagen, aber die eben keine Zweifel haben. Er sagt es zu beiden Gruppen. Ihr könnt und ihr sollt den Menschen von mir erzählen, weil bei mir die Macht ist. Ich habe gedacht, was können wir noch tun, wenn wir zweifeln? Wir können uns auch mal ganz bewusst als Christen, wenn wir damit zu tun haben, uns mal wirklich umschauen in dieser Welt und mal überlegen, was wäre es denn? Was wäre denn die Alternative zu meinem Glauben mit den Zweifeln, diese Kombi? Aber was wäre wirklich die Alternative? Er überlegt, was hat die Welt noch zu bieten? Wenn das mit Jesus alles nicht stimmt, was würde ich dann glauben? Welche Religion vielleicht? Es gibt ja ganz viel. Welche Religion würde ich dann nehmen? Oder welche Art von Materialismus? Welche Lebensüberzeugung wäre für dich eine Alternative? Leute, und ich habe gedacht, boah, ich werde jetzt 59 und ich bin über 40 Jahre, das ist schon Wahnsinn, ich bin über 40 Jahre, lebe ich im Glauben, bin ich mit Jesus unterwegs. Mal mehr, mal weniger, mal ohne Zweifel, mal mit Zweifel. Aber schon eine ganze Ecke. Und ich habe so gedacht, ja, die Welt hat nicht wirklich viel zu bieten. Das ist jedenfalls die Überzeugung, zu der ich gekommen bin. Für mich gibt es keine andere Alternative. In Johannes 6 zeigt sich Jesus denen, die ihm hinterhergelaufen sind. Es wird dort gesagt, dass er das Brot des Lebens ist. Und dann sagt Jesus, wer nicht sein Leib isst und wer sein Blut nicht trinkt, also wer Jesus nicht in sein Leben aufnimmt, kann nicht sein Jünger sein. Und als Jesus diese Worte gesprochen haben, dann sind fast alle abgehauen. Ein paar sind dabei geblieben, denen Jesus dann die Frage gestellt hat, und ihr? Wollt ihr auch gehen? Wo Jesus doch gesagt hat, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg, der einzige Weg zu Gott. Wollt ihr auch gehen? Und euch eine andere Alternative suchen? Und wir wissen, was Petrus gesagt hat. Er hat gesagt, wohin sollten wir denn gehen? Klar gibt es viele Angebote, viele sogenannte Alternativen. Aber was würde Sinn machen für unser Leben? Nur deine Wahrheit, sage ich jetzt mal frei, nur deine Wahrheit kann mir eine Perspektive geben. Nur deine Wahrheit ist es doch, die mich frei machen kann, die mir wirklich einen Grund unter den Füßen geben kann. Und deine Wahrheit ist es, die mir Hoffnung gibt. Wenn ich zweifle an Jesus, an der Bibel und vielleicht auch an so manchen Christen, dann gucke ich mich um und frage mich, wenn du nicht die Wahrheit bist, was ist die Alternative? Und ich muss sagen, ich finde keine. Und das tut mir ein bisschen leid, dass heute eine bestimmte Generation von jungen Menschen, die sind weder für, die sind weder dagegen, die sind nicht gläubig, die sind nicht ungläubig, die sind nichts. Die sind absolut gleichgültig. Denen kannst du auch nicht kommen und sagen, ja, was wäre denn, wenn es nach dem Leben irgendwie weitergeht, wenn es doch sowas gibt wie das ewige Leben. Interessiert nicht. Ne? Die Welt reicht mir, wird dann ausgedrückt. Ich habe meinen Spaß, manchmal meinen Spaß, ich hab mein Geld, ich habe mein Beruf, ich habe eine Perspektive, auf die ich hinsteuere. Ich habe so vieles, was die Welt mir gibt, das reicht mir eigentlich aus. Und Leute, ich habe so gedacht, eigentlich ist das ja wie, oder eines der größten Flüche, die über unsere Gesellschaft steht, so eine Einstellung zu haben, mit so einer Gleichgültigkeit ins Leben reinzugehen, alles so auf sich zukommen lassen. Und da habe ich gedacht, Leute, ich möchte uns ermutigen, dass wir wieder neu offensiv werden, wirklich offensiv auch mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und um zu sagen, dass das nicht ausreicht, was die Welt bietet. Dass es vielleicht eine Alternative ist, aber nicht eine Alternative, die mit Hoffnung gefüllt ist. Und ich habe so gedacht, wenn sie das erkennen, wenn sie erkennen, dass diese Welt wirklich nicht genug ist, wenn wir sie durch Gespräche oder durch unser vorbildliches Leben dahin führen können, dass sie sehen an uns, dass es wirklich mehr gibt, dann ist es manchmal nur noch ein ganz kleiner Schritt zu Jesus. Wisst ihr, manchmal sehe ich das Licht ganz deutlich. Da weiß ich, dass es stimmt. Gott ist die Wahrheit in Jesus Christus. Und manchmal habe ich Momente, wo ich sage, ich glaube. Und ich habe gelernt, einfach nur weiterzugehen. Bis es wieder klarer wird, bis das Licht wieder richtig leuchtet. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du zweifelst oder nicht. Die Frage, an der sich alles entscheidet, ist Gott wirklich, steht Gott wirklich zu seinem Wort? Ist Gott ein Lügner oder ist er die Wahrheit? Eine kleine Geschichte, die schon oft in Predigten erzählt wurde, wo dann ein junger Pfarrer zu einer alten Frau kommt und er fragt dann, nehmen wir mal an, dass sich Gott am Ende trotz all deiner Gebete, trotz all deines Glaubens, deines Vertrauens doch verwerfen würde, was dann? Und die alte Frau, die stützt sich auf die Ellbogen und sagt, guckt dem Pfarrer dann auch in die Augen und sagt ihm, du bist auch nicht besonders weit gekommen. Warum sollte mich Gott verstoßen? Wenn Gott mich verstößt, dann wäre er der größte Verlierer. Und Gott weiß, dass viele von uns, die wir hier sind, dass wir unsere Hoffnung auf das setzen, was er versprochen hat. Wir vertrauen auf das, was Gott wirklich hier gesagt hat in seinem Wort. Darauf bauen wir unser Leben. Und sollten die gebrochen werden, dann wäre Gott ein Lügner. Wenn er mich verstößt, ist er der größte Verlierer. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir unser Leben in all unseren Schwächen auf seine Zusagen gebaut haben. Das ist Glauben. Nicht, dass ich Glauben produzieren muss und super drauf sein muss, sondern Gott steht zu dem, was er gesagt hat. Darauf steht unser Glaube. Ob wir in Zweifeln leben oder ob wir im Glauben leben. Zweifeln ist menschlich. Gott gebraucht dich in deinen Zweifeln. Und du brauchst auch keine Angst haben, den Glauben zu verlieren, weil Gott derjenige ist, der dich bewahrt. Und Hilfe kriegen wir nicht, wenn all unsere Fragen beantwortet werden, sondern indem wir uns, und die können wir uns nicht selber geben, sondern diese Gewissheit, die müssen wir uns schenken lassen vom Geist Gottes. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns vermittelt. Und das bestätigt er immer wieder. Du bist mein Kind. Es ist nichts, was dich aus meiner Hand reißen kann. Selbst die Zweifel nicht. Selbst manchmal Unglaube, den du hast. Selbst manchmal Ungehorsam, den du hast. Es sei denn, du sagst dich ganz von Gott los. Das ist eine andere Geschichte. Aber mit all dem kann Gott gut um und hält fest. Und vertraue darauf. Gott ist kein Lügner. Er ist die Wahrheit. Amen.